Ich grüße euch herzlich. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und eben auch mit euch zu Hause, mit dir zu Hause. Ja, ein neues Jahr ist noch gar nicht so alt und deswegen lohnt sich die Frage, was könnte denn eine Perspektive sein? Ja, also perspektivisch möchte ich gerne heute predigen, wobei eigentlich soll man immer perspektivisch predigen, das soll mal nicht die Frage sein. Ich habe neulich irgendwas repariert. Also ich freue mich, dass ich im Besitz von ganz viel Werkzeug bin und dann habe ich mal wieder irgendwas repariert. Und ich hatte zu diesem Anlass diese Zange hier in Händen. Eigentlich will dieses Teil ja als Seitenschneider angesprochen werden, aber wir nennen das mal Zange. Ne? So, und dann waren zufällig meine Kinder da, mit mir, da, wo ich da gerade etwas reparierte. Und das veranlasste mich, ihnen zu sagen, oh Kinder, guckt mal, diese Zange, ja, die war schon in dem kleinen Werkzeugkasten meiner Mutter. Ne? Und seit ich denken kann, gibt es diese Zange. Ich bin schon als Kind dann irgendwie auch immer mal wieder an diesen Werkzeugkasten gegangen, wenn ich irgendwas reparieren wollte oder ja, einfach eine Zange brauchte und eine Schere nicht mehr reichte. Ähnlich verhält es sich mit dieser Zange und auch mit diesem Teppichmesser. Und ich hätte noch andere Sachen mitnehmen können. Aber als ich mit meinen Kindern sprach, war eben das gerade in meinen Händen. So, und diese Zange war also schon, seit ich Kind war, immer mal wieder in meinen Händen. Meine Mutter, ich lebte ja mit meiner Mutter alleine, die forderte mich dann irgendwann, als ich so ein bisschen praktischer wurde, auch immer auf, so, kannst du das mal reparieren, kannst du das mal heile machen? Und dann hatte ich also immer Werkzeug in der Hand. Als Jugendlicher hatte ich das in der Hand, als junger Erwachsener, irgendwann ist meine Mutter dann gestorben, dann habe ich das geerbt und ich habe das seit, also vielleicht noch nicht ganz 50 Jahren, aber bald 50 Jahren immer in Händen gehabt. Ne? Ist irgendwie schön. Und wenn dieses Teil eine Seele hätte, dann hätte sie es eigentlich verdient zu hören, Mensch, du hast echt einen guten Job gemacht. Also ich will dir mal echt ein dickes Kompliment aussprechen. Ne? Und dass du einfach auch so Teil der Gemeinschaft bist, Teil der Familie sozusagen. Ich höre jetzt auf. So, das ist also ein paar Wochen her, dass ich mit meinen Kindern sprach. Und dann traf ich beim Lesen eine andere Story an, wo auch von Werkzeugen die Rede ist. Und zwar hat da der Autor dieses Buches einen Freund besucht, der einen Eisenwarenhandel gekauft hat, der schon seit über 100 Jahren besteht, also dieses Geschäft. Aber er führte viele Jahrzehnte einen Dornröschenschlaf. Ja, also diese ganzen Auslagen, dieses Geschäft war einfach abgeschlossen, wartete auf einen neuen Besitzer, der kam nicht und dann vergingen Jahrzehnte und das war wirklich ungewöhnlich. Und dann hat der Freund diesen anderen Freund eingeladen, der dieses Buch geschrieben hat und zeigte ihm das alles. Ne, schau mal hier, eine Zeitreise, alles liegt hier im Dornröschenschlaf. Und da lagen in den Auslagen, in den Verkaufsauslagen Schaufeln, Äxte, Hämmer, Zangen. Ne? Und da lag auch ein bisschen Staub drauf, ja, aber sie waren definitiv unbenutzt. Ein bisschen putzen sie, sehen aus wie neu. Also ungenutzt wie an dem Tag, an dem sie hergestellt wurden. So, jetzt möchte ich diesen Buchautor und seine Eindrücke zu diesen Werkzeugen mal zu Worte kommen lassen. Er schreibt: Was für ein Jammer! Der Hammer sollte doch abgenutzt sein. Die Axt sollte vielleicht schon den dritten neuen Stiel haben. Diese Werkzeuge sollten bei jemandem in der Garage oder Werkstatt liegen. Und wenn das Licht in der Werkstatt ausgeht, sollten sich die Werkzeuge miteinander über die Pfosten unterhalten, die sie in die Erde getrieben haben. Über das Feuerholz, das sie gespalten und über Dinge, die sie repariert haben, weil sie genau dafür geschaffen und genau dafür eingesetzt wurden. Doch sie liegen hier in den Regalen rum, sind über 90 Jahre alt und haben keine einzige Geschichte zu erzählen. Und das fand ich irgendwie gut, wie er das so reinholt. Ja? Also er sagt ja im Grunde genommen, da sind diese Zangen und die wollen sich unterhalten, ja? Aber es gibt keine Story, es gibt keine Erfahrung, die sie gemacht haben, sondern sie lagen da einfach nur in den Auslagen. Sie warteten auf ihre Bestimmung und sie kamen nicht. Und wenn diese Werkzeuge eine Seele haben würden, dann würden sie vielleicht sagen, Mensch, eigentlich war doch mehr drin in unserem Leben. So, sie haben vielleicht in sich einen Wunsch getragen nach Bedeutung oder irgendwie einen Beitrag leisten zu können, etwas heile machen zu können, etwas herstellen zu können. So. Jetzt versuche ich mal die Brücke zu uns zu schlagen. Ich glaube, dass es wirklich eine ganz vergleichbare Erfahrung gibt, die wir zu diesen Werkzeugen haben. Denn wir sind geschaffen worden mit einer ganz wunderbaren Absicht. Geschaffen worden mit dem Wunsch, etwas beizutragen, etwas wiederherzustellen, etwas zu reparieren und nicht irgendwo rumzuliegen und auf den Einsatz zu warten. Gott hat uns als Werkzeuge geschaffen, um zu gestalten und wiederherzustellen. Und das ist jetzt nicht nur eine fromme Fantasie, sondern das kann man sogar in der Bibel nachlesen. Ich möchte das mal aus Epheser 2 lesen. Sein Werk sind wir. Man könnte jetzt auch sagen, sein Werkzeug. Ja? Sein Werkzeug sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben oder durch unser Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus geschaffen hat. Also gar nicht so weit hergeholt der Gedanke, dass wir Werkzeugen gleichen. Ne? Wir sind sein Werkzeug. So. Was habe ich mir denn mit dieser Predigt vorgenommen? Mit dieser Predigt habe ich mir im Grunde genommen vorgenommen, dich einfach nur zu erinnern an dich selbst, an die Bedeutung, die du hast. Nun könntest du sagen, ja, das ist mir zu wenig, bring mich mal ein bisschen in die Gänge. So, ne? Dann würde ich sagen, ja, aber du weißt vielleicht auch, dass wir ja durch eine Zeit gehen, wo wir darauf warten, wieder mehr in die Gänge zu kommen, aber irgendwie nicht so richtig können. Ne? Das kirchliche Leben hat ja doch auch allenthalben etwas gelitten, weil Kirchen nicht so können, wie sie gerne wollen. Aber das, was mir wichtig ist, ist, dich an deine Berufung zu erinnern, gerade vor dem Hintergrund, dass viele von uns derzeit nicht so können, wie sie wollen. Und ich halte es so gesamtgesellschaftlich gesehen echt für einigermaßen dramatisch, dass so viele Menschen und ihre heiligen Berufungen gerade so, ja, auf ihren Einsatz warten oder vielleicht sogar auch zurückgehen. Und glaub mir, mich motiviert hier nicht, dir das zu sagen, weil ich als Pastor möchte, dass das hier, also der Laden hier am Laufen gehalten bleibt oder sonst irgendwas so, ne, dass das Ding hier wieder Fahrt aufnimmt oder sowas, das ist nicht mein Motiv. Es wäre ehrlich gesagt auch zu armselig. Ja? So von wegen, ja, das muss doch jetzt irgendwie hier weiterlaufen. Das wäre zu armselig. Nein, es geht mir um etwas Heiliges, was mit mir und mit dir zu tun hat. Und dieses Heilige ist die Bestimmung, die Berufung, die Bedeutung, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Und an die möchte ich dich erinnern. Denn du hast einen Platz in deinem Leben, wo du genau richtig bist, wo du aufblühst, wo du, obwohl du etwas gibst, Kraft schöpfst, wo du merkst, das ist das Leben, das ich leben möchte. Der möchte ich sein, die möchte ich sein. Und den nicht zu verpassen, das ist so entscheidend wichtig für unser Leben. Und darauf möchte ich heute auch eingehen. Also ich möchte nicht irgendwie so motivieren, mach mal was hier, damit das alles am Laufen bleibt. Nein, so hat das Jesus übrigens auch nicht gemacht. Als der seine Jünger in seine Nachfolge rief, da hat er nicht Jobs verteilt. Ne? So, du machst das, du machst das, du machst das. Da hat er nicht Jobs verteilt, er suchte nicht einfach so Personal, ne, für sein Team. Nein, er hat es ganz anders gemacht. Er lädt, kann man oft nachlesen, aber er lädt sie zum Beispiel ein, ihm zu folgen und sagt, ich mache euch zu Menschenfischern. Und hier möchte ich mal auf einen kleinen Aspekt eingehen, der hoffentlich einer exegetischen Betrachtung standhält. Aber dieses Wort, ich mache euch, ja, ich nenne es mal, das Wort heißt Poieo. Dieses Wort kommt auch in unserer deutschen Sprache vor, zum Beispiel in der Poesie, ne? Poeo und Poesie kommt da drin auch vor. Und was ich vorhin gelesen habe, wir sind sein Werk. Das ist der gleiche Wortstamm, Poema, ne? Sein Werk. Und das ist nichts, was man so industriemäßig anfertigt, so buff und fertig und gestanzt und fertig und gestanzt und fertig, sondern Poesie, ne, deutet schon an, hier ist ein schöpferischer, ganz individueller Prozess im Gange. Wenn Jesus sagt, ich mache euch, dann heißt das nicht, ich mache dich zu einer Kopie von mir und dich zu einer Kopie von mir und dich zu einer Kopie von mir, sondern er dockt an unserer Persönlichkeit, an dem Gewordenen und sagt, hey, und jetzt kommt der Künstler. Ne? Und was könnte aus deinem Leben und aus deiner Persönlichkeit werden, wenn ich da rangehe? Und das ist Kunst. Ja? Ist also nicht so ein wahlloses Reproduzieren von irgendwas, sondern es ist Kunst. Wir sind sein Kunstwerk. Ne? Wir sind sein Werk. Ich mache euch. Und hier würden wir also Jesus total unterschätzen, wenn wir sagen, ja, in der Kirche mitzumachen, das ist irgendwie so eine pflichtbewusste Veranstaltung. Oft ein bisschen mühselig, aber einer muss es ja machen. Sondern hier ist mehr im Spiel, was ganz Individuelles, was ganz Kreatives, was Schöpferisches, wo du sagst, oh, wenn ich das mal werden könnte, das wäre schön. Und daran möchte ich uns erinnern. Denn jeder von uns lebt irgendwie mit einem Bild von sich selber. Jeder von uns geht irgendwie mit einer besseren Version seiner selbst schwanger. Ja? Dass du denkst, oh, wenn das mal so die Aussage meines Lebens werden könnte, wenn das wahr werden könnte, oh, ich würde mich so freuen. Jeder geht irgendwie mit einer schöneren Version seiner selbst schwanger. Und daran möchte ich erinnern. Und selbst Paulus stellt sich hier neben mich und sagt, ja, ich möchte euch auch daran erinnern. Ich lese das mal, was er sagt. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie wieder zur vollen Entfaltung kommen. Da steht wörtlich, entfache sie wie eine Flamme neu. Ja? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also das, was hier gemeint ist, wenn er diesen Timotheus anspricht und sagt, Mensch, entfache diese Flamme neu, das heißt eben auch, das, was Gott dir gegeben hat, und du hast genauso eine Berufung wie Timotheus. Jeder hat eine. Mit jedem von uns hat Gott was vor. Martin Luther hat mal gesagt, keiner gebe den Glauben auf, dass Gott mit ihm ein großes Werk vorhat. Habe ich oft in meinem Leben dran gedacht, weil ich dachte, das reicht doch vorne und hinten nicht mit mir. Keiner gebe den Glauben auf, dass Gott mit ihm ein großes Werk vorhat. So. Aber es liegt auch in gewisser Weise in unseren Händen, diese Flamme zu hüten, ne, diese Berufung zu entfachen. Da sagt Gott nicht, ja, mach ich, sondern da sind wir auch gefragt. Und Gott nimmt das Versprechen, dass du bist, nicht zurück. In Römer 11, Vers 29 heißt es, wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt, Begabungen, Fähigkeiten für dieses Leben, oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. Das Versprechen, das du sein sollst, zieht Gott nie zurück. Das ist eine große Zusage, ja, die von Paulus kommt. Er macht das alles nicht rückgängig. Und deswegen lohnt die Frage, wie kann ich mich an meine Berufung erinnern? Und ich möchte heute auch anhand von Mose in diese Frage einsteigen, wie eine Berufung, also wie der Wunsch nach unserer Berufung wach bleiben kann in unserem Leben. Denn wir sehen bei Mose, da kommt er, also Gott, in das Leben des Mose neu hinein und legt Feuer. Und Gott, hat immer an die Berufung des Mose geglaubt, aber Mose irgendwann nicht mehr. Und wir leben in einer Zeit, wo sich Berufungen aus dem Leben vieler Menschen, ob gläubig oder noch nicht gläubig, verabschieden, weil sie sagen, ach, geht alles nicht. Oder ist ja keiner da. Oder weiß ich auch nicht, was jetzt noch möglich ist. Versteht ihr? Ja, also Mose, was steht denn so in seinem Leben im Hintergrund, so biografisch gesehen? Da stehen in seinem Leben im Hintergrund Jahrzehnte, die er in Ägypten am Königshof verbracht hat. Also dieser Mose war so ein High Potential, ne, sollte es mal zu viel bringen, hatte eine erstklassige Ausbildung und steht in einem verheißungsvollen Leben, wenn ihn dann nicht eines Tages ganz kalt seine heiße Wut erwischt hätte und er jemanden umbringt. Was bleibt ihm übrig? Er muss fliehen. Schlägt sich irgendwo in die Wüste und lebt dann dort das Durchschnittsleben eines durchschnittlichen Bürgers, verbunden mit sehr durchschnittlichen Hoffnungen. Ne? Also alles, was er mal so in sich spürte, weg, vorbei. So, und da steigen wir jetzt ein. Ich nenne die Predigt Gott im Dornbusch, alles außergewöhnlich. Und jetzt lese ich 2. Mose 3 ist das. Ich habe hier 2 geschrieben, aber es heißt 3. 2. Mose 3. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Dornbusch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch denn nicht? Das muss ich mir aus der Nähe anschauen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose. Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also der erste Gedanke, ein gewöhnlicher Tag. Mittlerweile ist das Leben ja von Mose ziemlich gewöhnlich geworden. Er ist jetzt so ein Schafhirte, ziemlich auch in die Jahre gekommen. Und er steckt in einem ziemlich gewöhnlichen Arbeitstag und er begegnet diesem Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Jetzt könnte man fragen, ja, warum eigentlich ein Dornbusch? Über diesen Dornbusch haben schon viele sich Gedanken gemacht. Warum Dornbusch? Ich würde auch mal denken, dass da ist bestimmt ein bisschen Botschaft mit drin. Im Sinne von, ja, also ich bin in meinem Leben auch schon an vielen Ablenkungen hängen geblieben, an vielen nicht so wichtigen Beschäftigungen oder das Gestrüpp der Routine, da musste ich mich immer wieder durchschlagen. Oder einfach nur die Aussage, ja, so dürre und trocken wie so ein Dornbusch, das könnte ich auch sein, ja. So. Aber Mose reagiert und er sagt, das ist doch seltsam. Da brennt was, aber verbrennt nicht. Das müsste doch wie Zunder hier wegfackeln. Und Gott lädt ihn ein, an einer ganz unauffälligen Stelle seines Lebens etwas Aufmerksamkeit zu investieren und sich unterbrechen zu lassen. Und das ist, glaube ich, echt eine wichtige Frage für uns, weil Gott kommt nicht mit so einem Überfallkommando in unser Leben reingestürmt und sagt, da ist die Berufung, sondern es ergibt sich anders, unauffälliger. Und die Frage soll es wert sein, wie oft standen schon kleine brennende Büsche in deinem Leben und du hast sie nicht bemerkt? Wie oft wurde schon im Leben eines Menschen eine Berufung verpasst, einfach weil er nicht der Aufmerksamkeit gefolgt ist, die das eigentlich ausgelöst hätte? So. Also ein ganz gewöhnlicher Tag im Leben des Mose und jetzt kommt eine ganz außergewöhnliche Begegnung. Mose soll seine Schuhe ausziehen. Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz genau sagen, warum er die Schuhe ausziehen sollte. Also Schuhe haben schon auch im alten Orient und bei den Arabern bis heute auch eine gewisse beleidigende Bedeutung, wenn man sie so oder so einsetzt. So, ne? Aber manche sagen, also selbst die Schuhsohle und die Höhe, die Schuhsohle schafft, entspricht nicht der Demut, in die sich ein Mensch hineinstellt, wenn er Gott sieht. Ja? Also da erhebt sich keiner mehr, sondern beugt sich. Könnte sein, dass das die Bedeutung ist. Aber die Frage, warum erinnert ihn Gott jetzt daran, dass der Boden heilig ist? Vielleicht, weil Gott sah, dass Mose Gott irgendwie zu einem Faktor neben anderen Faktoren erklärt hat. Ne? So, wenn Gott nicht mehr seinen Job macht oder wenn alle Enttäuschungen dieser Welt sich mit Gott verbinden, dann denkt man ja, Gott, dich gibt's, aber ja, es gibt halt noch andere Themen im Leben. Haben ja schon viele diese Sicht eingenommen. Er hat sich ja vielleicht auch wirklich enttäuscht gefühlt, weil er dachte, hey, mein Leben, ich habe doch was gespürt in mir. Wo ist denn das jetzt alles? Ich könnte mir auch vorstellen, dass Mose daran erinnert werden sollte, dass eben auch sein Leben ein heiliger Boden ist, weil sein Leben auf einer Berufung steht, die er immer schon richtig gefühlt hat, die sich aber einfach noch nicht gut genug ergeben hat. Und Gott sagt ihm, heiliger Boden, dein Leben ist kein Niemandsland. Du hast auf deinem Leben noch nie auf Niemandsland gestanden, sondern es ist heiliger Boden. Ich schreibe eine Geschichte mit dir. Und du glaubst, sie ist vorbei, aber sie fängt an. Und er sagt, ich bin der Gott deiner Vorfahren. Und wenn wir diese Patriarchennamen hören, Abraham und Isaak, dann denken wir, oh, die Superstars des Alten Testamentes, ganz klasse. Aber es verhält sich anders, weil wer sich die Menschen und die Persönlichkeiten dieser Menschen anschaut, der merkt, die haben es nicht so leicht gehabt zu glauben und zu vertrauen. Die haben auch krumme Dinger gedreht, die wussten oft nicht, wie es weitergeht und Gott sagt, Mose, ich bin der Gott dieser gewöhnlichen Menschen, die oft nicht wussten, wie es weitergeht, mit ihren ganz gewöhnlichen Macken, die sich aber für mich und das Vertrauen mir gegenüber öffnen konnten. Und das hat sie außergewöhnlich gemacht. Ja, das hat sie außergewöhnlich gemacht. Es ist keine Erinnerung an Superstars, sondern du kennst diese Menschen und ihre Macken. So, also ein gewöhnlicher Tag, eine außergewöhnliche Begegnung, aber was das Beste ist, ein außergewöhnlicher Gott. Denn Gott hat für diesen Mose, der irgendwie aus dem Nest gefallen ist oder seine Spur verloren hat, einen Platz, eine Bedeutung. Und dieser Platz meint nicht, füll mal hier die entstandene Lücke im Dienstplan. Ne? Also hier gibt's leider jemand in der Mitarbeit ausgefallen. Könntest du das bitte machen? Nein, das. Geh bitte nie in einen Dienst in der Gemeinde oder sonst wo, wo du sagst, ja, ich mache das, weil es ja sonst keiner macht. Das ist also unter deiner Würde. Da ist keine Leidenschaft drin. Da muss Sehnsucht rein. Und der Ort, den Gott für dich hat, da fließen deine Sehnsucht, deine Begabungen und dein Auftrag zusammen. Und die fusionieren und die machen dich lebendig. Da fließt dein Lebensstrom. Ja? Und das spürst du. Und es lohnt sich immer, die Frage nach deinem persönlichen Glück zu stellen. Und Jesus hat mal gesagt, geben macht glücklicher als nehmen. Und Jesus ist sehr interessiert an deinem Leben. Aber das Leben, das Glück funktioniert halt nicht so von wegen, ja, gib her. Ne? Sondern Glück ist immer das Nebenprodukt der richtigen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und die haben meist mit anderen Menschen zu tun. Es ist mir schon oft aufgefallen, dass ich glücklich wurde, wenn ich mit den richtigen Dingen beschäftigt war. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache das, weil ich glücklich werden will, sondern ich dachte, das leuchtet mir ein. Ich spüre, da will ich auch was. Ich mache das und buff, da war Glück. Es kam so als Nebenprodukt zu mir. Ich gucke jetzt mal ein bisschen auf die Zeit, aber ich will es einfach nochmal sagen. Irgendwann wird unser Leben vor uns stehen. Und es wird das sein, was draus geworden ist. Aus den kleinen und großen Entscheidungen unseres Lebens draus geworden ist. Es wird uns allen so gehen. Irgendwann wird uns unser Leben anschauen und sagen, das bin ich geworden. Und es ist so wichtig, zu fragen, ja, wie soll es denn eigentlich werden, mein Leben? Wenn wir diese Frage nicht stellen, du weißt es ja auch, ein Tag kann so unmerklich verschwinden und der nächste dann auch. Und ehe wir es ahnen, ist aus allem, was einfach so geschehen ist, unser Leben geworden. Die Frage ist nur, ist es das Leben geworden, das wir führen wollten? Ist es das Leben geworden, das wir führen sollten? Oder ist aus diesem Einerlei und dieser unfokussierten Art, das Leben zu führen, einfach das Leben geworden, dass es dann geworden ist? Du kennst es von dir auch. Das Leben, wenn du es nicht entscheidest, füllt sich von ganz allein. Wie oft habe ich das gemerkt? Und in dieser Welt herrschen Kräfte, die füllen dein Leben von ganz allein. Ne? Unterhaltung, Konsum, Fernsehen, Internet. Ich gucke manchmal auf mein Handy und denke, ja, ich muss jetzt mal wissen, was das und das ist oder so. Ne? Oder ich muss jetzt mal kurz was erledigen hier oder mich an was erinnern. So. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass eine Viertelstunde vergangen ist, weil ich dann von einer Ablenkung zu anderen gesprungen bin. Nur mal das. Und das geht mit dem Fernsehen genauso und mit allem Möglichen genauso, was aber, also auf, das ist eine, es gibt in dieser Welt eine automatische Nachfülleinrichtung, ja, und wenn wir uns nicht entscheiden zu sortieren und uns begrenzen in dem, was in unser Leben gehört und nicht da rein gehört, dann werden wir irgendwann unser Leben gefüllt haben und merken, oh, das ist aber trotzdem leider leer. Ich verdamme das alles nicht, aber die Frage ist, hat unser Leben genug Platz? Nein, es bietet nur begrenzten Platz. Oder anders, nur unbegrenzt. Unser Leben bietet nicht unbegrenzt Platz für alles, das wollte ich sagen. Es bietet nicht unbegrenzt Platz für alles. Und ich sage es ohne Arroganz. Ich muss ja mit meinem eigenen Leben klarkommen. Aber es gibt in unserer Gesellschaft so viele Menschen, deren Leben nie geblüht haben wird, weil sie sich einer automatischen Nachfülleinrichtung überlassen haben. Und das ist dramatisch. Und das möge dir und mir nicht so gehen. Das, was du im tiefsten Leben, im tiefsten Sinne willst, dafür sollte in deinem Leben Platz sein. Ja, also wir haben von Mose gehört, in dessen Leben Gott wieder Feuer legt, wo er so einen Funken der Berufung neu hineinschenkt und plötzlich merkt er es wieder, dass da in ihm die Sehnsucht geblieben ist, die Sehnsucht, das zu werden, was Gott in ihm sieht, das zu werden, was er im Innersten sein wollte. Und Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden und ich wünschte, es würde schon brennen. Damit sind wir auch gemeint. Und wir kriegen uns jetzt selbst nicht angezündet, aber Gott kriegt uns angezündet. Wenn wir diese Frage im Blick behalten und diesen Wunsch im Herzen behalten, Gott, wofür bin ich da in dieser Welt? Und es gibt bei Mose, und damit schließe ich jetzt, noch ein ganz interessantes Detail. Und zwar, du erfährst, was mit Mose geschieht, ne? Wie es für ihn weitergeht. Du erfährst, wie es für das Volk Israel weitergeht, zu dem Mose dann geht und ihm hilft. Du erfährst sogar, wie es für den Pharao weitergeht. Aber was ist denn jetzt aus dem brennenden Dornbusch geworden? Und hier biete ich dir noch eine ganz tolle Stelle, habe ich gefunden, finde ich echt gut. 5. Mose 33, da sagt jemand, die Gnade dessen, der im Dornbusch wohnt, komme über ihn. Das ist ein Name Gottes geworden. Der, der im Dornbusch wohnt, der hat sein Feuer nicht verloren. Ja? Und deswegen, er brennt immer noch. Er brennt immer noch vor Leidenschaft deinem Leben gegenüber, deiner Berufung gegenüber. Und ich bitte dich, gerade in dieser berufungsarmen Zeit, in der wir unterwegs sind, du bist nicht arm an Berufung, näher dich diesem Dornbusch, wo immer Gott dich lockt und ruft und deine Aufmerksamkeit gewinnen will. Näher dich ihm und finde in den Platz, den dein Gott für dich hat, wo du lebendig wirst, für dich selbst und für andere. Gott segne dich. Amen.